HR Info, das Interview mit Ina Ruck, Russlandkennerin. Die Fronten sind weiter verhärtet. Der Konflikt um die Ukraine ist längst nicht mehr nur ein Konflikt um die Ukraine. Begriffe wie Kalter Krieg und Imperialismus geistern durch die Medien. Von Annäherung zwischen Ost und West ist keine Rede mehr. Ina Ruck hat viele Jahre in Russland gelebt und gearbeitet, zuletzt als Leiterin des ARD-Studios in Moskau. Sie kennt Land und Leute und sie kennt die Mentalität der Russen. Welche Rolle spielt die Krise im Alltag der Russen? Wie groß ist der Rückhalt für Wladimir Putin im Konflikt um die Ukraine? Und wie hat die Krise die Einstellung der Menschen gegenüber dem Westen verändert? Droht uns tatsächlich ein neuer Kalter Krieg? HR Info, das Interview. Jetzt mit Oliver Günther und der ARD-Journalistin Ina Ruck.
Frau Ruck, laut dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend sagen im Moment rund 7 von 10 Deutschen, dass sie Angst oder sogar große Angst vor einem neuen Kalten Krieg haben, vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise. Haben Sie das auch, diese Angst?
Ich glaube, wir sind ja schon fast mitten in so einem Kalten Krieg, nicht? Wenn wir die Rhetorik auf beiden Seiten hören, wenn wir auf der einen Seite Sanktionen sehen, auf der anderen Seite drohen mit Gegensanktionen. Ich weiß zwar nicht genau, wie die aussehen könnten, aber so richtig warm ist es ja nicht mehr zwischen West und Ost.
Was macht das mit Ihnen, wenn Sie sagen, wir sind eigentlich schon mittendrin in einem Kalten Krieg? Das ist ja eigentlich eine Situation, die man sich vor ein paar Monaten hat noch gar nicht vorstellen können, dass wir wieder in so eine Situation kommen nach dem Fall der Mauer, der Wiedervereinigung.
Oder? Ja, das ist ja unglaublich. Also für mich ist das fast tragisch, weil ich mein Leben oder einen Großteil meines Lebens zwischen Russland und Deutschland verbracht habe. Für mich ist Russland tatsächlich eine zweite Heimat. Ich habe 15 Jahre dort gelebt und so weit auseinander habe ich mich noch nie gefühlt. Mhm. Also selbst ich fühle mich manchmal gespalten zwischen beiden Gesellschaften und finde das wirklich erschreckend, was da gerade passiert.
In dieser Umfrage sagen die Leute ja, sie haben Angst. Bei Ihnen klingt es eher nach so einem Gefühl der Zerrissenheit.
Ja, Sorge auch. Zerrissenheit insofern, als dass ich teilweise die Russen vielleicht sogar verstehen kann. Aber ich bin natürlich auch entsetzt, wie stark sich da plötzlich eine Meinung bildet, die meiner Meinung nach sehr, sehr stark durch Propaganda manipuliert ist und wie wenig man dem entgegensetzen kann und wie leicht sich doch so ein riesiges Volk manipulieren lässt.
Fangen wir doch mal an mit der Meinung, die Sie sagen. Sie sagen, diese Meinung, die verunsichert Sie auch ein bisschen, die besorgt Sie. Welche Meinung ist das?
Zum Beispiel, dass es bezieht sich immer auf die Ukraine, worüber wir jetzt ja reden. Zum Beispiel, dass die Krim historisch russisch ist. Das ist, Klammer auf, Quatsch. Die hat 250 Jahre lang zu Russland gehört. Sie ist historisch vielleicht eher griechisch oder was auch immer. Aber diese absolute Gewissheit, das ist unseres. Wir holen uns das nur zurück und alle völkerrechtlichen Verträge können wir brechen, weil alle anderen brechen das auch. Zum Beispiel aber auch Dinge wie, dass das, was dort in Kiew passiert, ein faschistischer Umsturz sei. Das glauben die Leute wirklich. Sie glauben auch, dass marodierende Banden durch Kiew ziehen, dass man sich als Russe, als russisch sprechender Mensch seines Lebens nicht mehr sicher sein. Das ist völliger Quatsch. Also wenn man einmal dort in der Ukraine war, weiß man, dass das so nicht ist, aber man glaubt das halt.
Jetzt sagen Sie, das ist völliger Quatsch, aber es ist offensichtlich eine Meinung, die in Russland viele Menschen haben. Wie kommt es dann, dass dieser Quatsch in Russland zur quasi Allgemeingültigkeit wird?
Weil er natürlich täglich von allen Medien von morgens bis abends vorgebetet wird und es überhaupt keine alternative Informationsquelle gibt, mit Ausnahme vielleicht kleiner, unabhängiger Zeitungen, Radiosender oder Internetgeschichten, die aber der Großteil der Bevölkerung natürlich gar nicht mitbekommt. Und also einfaches Beispiel, Freunde in Kiew, die Russen sind, die aber gebürtige Kiewer sind, die zu ihren russischen Verwandten Briefe schreiben und sagen, glaubt nicht, dass wir hier in Gefahr sind. Hier ist alles okay. Wir gehen jetzt auf den Wochenmarkt und es gibt hier keine marodierenden Faschisten. Mhm. Denen glauben die eigenen Verwandten in Russland nicht und sagen, ihr seid doch selber Faschisten, wenn ihr das nicht wahrhaben wollt. Mhm. Ne, also diese Bestrahlung, würde ich fast sagen, mit der anderen Meinung ist so universell, dass man da kaum gegen ankommt. Also die Lügen gehen so weit, dass man das gar nicht glauben kann. Man fasst sich an den Kopf und denkt, wie kann das denn sein, dass man so dreist das eigene Volk betrügt? Aber das passiert.
Wenn Sie sagen, Sie haben ja gerade eben schon geschildert, welche Auswirkungen diese Propaganda, das ist ja, denke ich, dann noch der passende Begriff, nachdem, wie Sie das beschreiben, diese Propaganda hat. Also die einen Bekannten schreiben nach Russland, macht euch keine Sorgen, uns geht's gut, wir gehen jetzt auf den Wochenmarkt und sie kriegen zurück, ihr seid selber Faschisten, wenn ich das jetzt richtig ganz kurz zusammenfasse.
Weil ihr das ja gar nicht sehen wollt, was da auf euren Straßen los ist,
das
was
heißt,
man uns im Fernsehen sagt.
Das klingt ja nicht mehr nach Freunden. Das heißt, diese Auseinandersetzung geht sehr tief und führt auch dazu, dass Leute eigentlich, die miteinander befreundet sind, ganz andere Töne untereinander anschlagen. Ist das so?
Das ist sicherlich so. Ich habe das am eigenen Leib erlebt. Ich bin wirklich sehr verwurzelt in Russland, habe einen großen Freundeskreis und wir hatten sehr viel Streit in diesem Freundeskreis. Diejenigen, die sich im Internet bewegen, die vielleicht selbst Journalisten sind oder aus der Menschenrechtsszene kommen oder die einfach sich interessieren für politisches Weltgeschehen, die haben eine distanzierte Meinung zu dem, was passiert zwischen Russland und der Ukraine. Aber die anderen, die sich für Politik gar nicht so interessieren, ich weiß nicht, wir haben eine langjährige Bekannte, die eine eher einfache Frau ist, eine unheimlich nette, herzensgute Frau, die aber wirklich nur dieses russische Fernsehen sieht, die, mit der kann man nicht mehr reden im Moment. Wir haben uns also wirklich richtig zerstritten. Ein anderer Freund, ein Unternehmer, auch nicht sehr, sehr politisch engagiert, der auch all diesen Käse geglaubt hat, hat uns auch beinahe die Freundschaft aufgekündigt. Wir haben dann uns irgendwie wieder zusammengefunden. Aber natürlich, ich kenne Ehepaare, da geht der Riss quer durchs Ehepaar. Wenn man so will. Also
ja.
Ehepaare, die zum Teil russisch und ausländisch gemischt sind, zum Teil aber auch rein russische Ehepaare. Also das sind wirklich sehr, sehr tiefe Brüche da in Arbeitskollektiven, wie man in Russland ja immer noch sagt, in unserem ARD-Studio. Wer in die Ukraine fährt und von dort berichtet und es selbst sieht, hat eine andere Meinung als derjenige, der vielleicht wegen der Art seines Jobs immer nur im Studio sitzt und nicht rausfährt. Der ist viel eher der allmächtigen Berieselung und Bestrahlung des russischen Fernsehens ausgesetzt.
Das ist ja interessant, weil das ist ja eigentlich Leute, die deren Job ist Journalismus. Aber dieser Gewalt, dieser Propaganda und dieser Medienmaschine kann man sich nicht entziehen, wenn ich sie richtig verstehe.
Genau, das ist das eine. Das andere ist das aber natürlich, und das meine ich damit, wenn ich anfangs gesagt habe, ich kann zum Teil die Russen auch verstehen, dass natürlich auch noch was dazukommt, dieses Gefühl von, wir sind unseres Großmachtstatus beraubt, man hat uns betrogen, wir waren doch immer die große russische Macht, Klammer auf, es war die sowjetische, Klammer zu, und dazu gehörten auch die Ukrainer.
Ja.
Und dieses nun endlich wieder was zu haben, wo man mit auftrumpfen kann und wo man Stärke zeigen kann, das spielt dieser Propaganda natürlich in die Hände, dass viele Leute da auch froh sind, endlich mal sagen zu können, so, jetzt haben wir aber auch mal hier was, wo ihr euch erschreckt und nicht immer nur andersrum. Und wir haben gezeigt, dass wir Zähne haben.
Also verletzte Gefühle, verletzter Stolz.
Ja, vielleicht, genau, verletzter Stolz vielleicht.
Wobei ich interessant finde, ich habe in einem Interview mit Ihnen gelesen, Interview, das ein paar Jahre alt ist, dass haben Sie gesagt, die Russen diskutieren gerne. Offensichtlich bei dem Thema Ukraine-Krise hört es mit der Bereitschaft und der Lust am Diskutieren auf.
Sie diskutieren gerne, aber sie sind bei bestimmten Punkten eher nicht so richtig es gewohnt oder haben es vielleicht auch nicht gelernt, Argumente gegeneinander abzuwägen und möglicherweise auch dann die Meinung zu ändern. Also man diskutiert gerne, bleibt aber auf seinem Standpunkt. Das ist jetzt sehr, sehr deutlich auch.
Würden Sie sagen, das ist ein Unterschied auch zu unserer Gesellschaft?
Ja, ich glaube, das ist kein Charakterzug der Russen, sondern das hat auch was damit zu tun, wie man erzogen wird, welche Bildung man hat, wie man in der Schule beigebracht bekommt, auch seine Meinung zu bilden sich. Also wenn wir in der Schule diskutieren, wenn wir in der Universität Seminare haben, in denen es hochhergeht mit Diskussionen, so ist es in Russland doch eher immer noch sehr frontal und man lernt nicht, seine Meinung zu verteidigen, Pro und Contra abzuwägen, These und Gegenthese gegenüberzustellen. Ich glaube, es hat nichts mit dem russischen Charakter zu tun, sondern das ist ja auch was man lernen muss, was wir auch mühsam lernen müssen.
Ist eine Form von Kultur und von Lernen und von Schule und wie man überhaupt so mit kritischem Meinungsaustausch umgeht.
Genau, und wie man auch zum Beispiel, wie man lernt, dass es nicht ein Zeichen von Schwäche sein muss, wenn man seine Meinung mal ändert oder wenn man seine eigene Geschichte kritisiert. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Das ist ja so ein Klischee, das ich auch immer wieder höre, also dass auch Kompromissbereitschaft, dass das in Russland, in der russischen Gesellschaft schnell als Schwäche ausgelegt wird. Ist das so?
Ja, aber auch hier glaube ich wieder, das ist nicht ein Charakterzug eines wie auch immer gearteten russischen Menschen, sondern das hat ganz viel mit Kultur, mit Bildung, mit Erziehung zu tun. Und jemand, der merkt, dass er, wenn er denn seine Meinung revidiert, eher ausgelacht wird, der wird das so schnell nicht wieder tun.
Und das ist aber so.
Man wirkt dann tatsächlich eher schwach, natürlich. Und die jetzige Führung des Landes macht es ja auch genauso vor. Nicht Schwäche zeigen, immer nur Stärke zeigen und dieses Relativieren sich selbst in Frage stellen, vielleicht doch nochmal in sich gehen und überlegen, hat der andere nicht recht. Das wird nicht beigebracht.
HR Info, das Interview heute mit Ina Ruck, bis vor kurzem Leiterin des ARD-Studios in Moskau und auch heute immer wieder noch als Berichterstatterin aus der Region tätig. Wir reden über die Ukraine-Krise, die Folgen und wie die Ereignisse in der russischen Gesellschaft und in der russischen Politik gesehen und bewertet werden. Frau Ruck, über die gesellschaftliche Debatte haben wir schon gesprochen, über die Rolle des Themas Ukraine in der Gesellschaft. Lassen Sie uns mal den Blick ein bisschen verschieben in Richtung Politik und politische Führung. Die Schlüsselfigur ist ja da, denke ich, unumstritten, der russische Präsident Wladimir Putin. Haben Sie den eigentlich mal persönlich kennengelernt?
Oh ja, ja, ja. Ich habe mehrere seiner Pressekonferenzen miterlebt. Ich bin einmal eingeladen gewesen in einem sehr kleinen Kreis zu einem Hintergrundgespräch, als er das noch machte. Das macht er seit längerem nicht mehr. Ich habe ihn schon ganz gut beobachten können, habe auch mit ihm gesprochen.
Sie sagen, in der russischen Gesellschaft ist so die Kompromissbereitschaft beziehungsweise die Bereitschaft, Schwäche einzugestehen, ist nicht sehr ausgeprägt. Wird auch tatsächlich eher so als Nachgeben, als Schwäche angesehen. Ist das auch was, Sie haben es gerade eben schon mal so kurz angedeutet, etwas, womit Putin spielt, was vielleicht auch so seinen Politikstil in Russland im Moment auszeichnet? Eben Härte zeigen, nicht kompromissbereit sein?
Das ist zumindest das Image, das er sich gibt. Wie es in ihm innen aussieht, das weiß ich nur auch nicht. Und ich finde auch, also das stört mich oft an westlicher Berichterstattung, dass man immer sehr dann diese psychische Ursachenforschung betreibt bei Putin, was nun als kleines Kind er erlebt hat und so. Wir sehen einfach, was er tut, was er macht, welches Image er sich gibt. Er streckt irgendwelche Tiger nieder, er fliegt mit irgendwelchen Kranichen, er taucht mit nacktem Oberkörper auf einem wilden Pferd auf. Das ist alles ein Image von jemandem, der, ich will nicht sagen ein Halbstarker, aber jemand, der stark ist, der es zeigen will und der keine Schwäche zeigen will. Dieses Image gibt er sich. Warum er das tut, ist eine gute Frage. Die hängt sicherlich damit zusammen, dass genau das in der Gesellschaft ankommt, aus den eben bereits genannten Gründen. Man hat nie etwas anderes gelernt, als dass der Stärkere gewinnt.
Das ist ja was, diese Bilder kennen wir ja alle. Also Putin mit freiem Oberkörper, dieses Bild mit ihm und dem Tiger, ja. Das kommt ja hier eigentlich so ein bisschen so als Macho-Gehabe an, das auch ein bisschen belächelt wird. In Russland scheint der Mann mit diesen Bildern und mit diesen Symbolen und Gesten ausgesprochen beliebt und populär zu sein. Oder trügt der Eindruck?
Nee, das ist schon so. Auch da muss man sich ja auseinanderhalten, wer sich von solchen Bildern beeindrucken lässt. Das ist sicher nicht die intellektuelle Oberschicht oder die oppositionell Gesinnten, die lachen ebenfalls darüber. Aber die breite Masse in der Provinz, und man darf nicht vergessen, sehr, sehr viele Russen leben in Dörfern in der Provinz, die finden das sicher beeindruckend. Das entspricht ihrem Bild eines starken Kerls.
Glauben Sie, dass das auch ein bisschen eine Strategie von Putin im Moment ist? Also schlicht und ergreifend, er merkt, er ist erfolgreich mit diesen Bildern, mit dieser Art Politik zu machen. Sprich, warum was an einer solch erfolgreichen Strategie ändern?
Ja, sicher. Das ist genau so, denke ich schon. Er hat ja, und die Krim und die Ukraine-Politik passt da gut ins Bild. Ich hole mir die Krim zurück oder ich hole uns die Krim zurück. Da hat erstaunlicherweise selbst ein Teil der Opposition, also jener für Russland sehr vielen 100.000, die da 2011, 2012 auf die Straße gegangen sind, aus Protest gegen die Parlamentswahl und die Präsidentschaftswahl. Selbst ein Teil dieser Leute hat gesagt, boah, also dafür wird er aber schon in die Geschichte eingehen. Er hat uns die Krim zurückgeholt. Das ist ganz irre. Das kommt tatsächlich selbst in diesen Kreisen auch manchmal an.
Das ist ja wirklich erstaunlich bei all der Kritik, die es ja auch aus Oppositionskreisen normalerweise gegen Putin und seine Politik gibt, dass es da sogar in dem Fall Verständnis gibt. Was mich noch interessieren würde, ist, hier in Deutschland wird ja auch in der Presse viel darüber diskutiert. Naja, Putin macht das jetzt und das mag jetzt kurzfristig für ihn auch innenpolitischen Erfolg sein, aber er wird eine hohe Rechnung dafür bezahlen. Das Land, dem es wirtschaftlich eh nicht so gut geht, wird noch weiter wirtschaftlich in die Krise rutschen. Sind das tatsächlich Botschaften, Inhalte, die in der russischen Debatte in Russland im Moment eine Rolle spielen? Von wegen, welchen Preis werden wir möglicherweise dafür zahlen, wie wir im Moment diplomatisch agieren?
Es gab mal einen Artikel in einer der letzten noch verbliebenen mehr oder weniger mutigen und unabhängigen Tageszeitungen, die heißt Wiedomosti und hat einen ausländischen Verleger oder zumindest einen teilweise ausländischen Verleger. Da wurde geschrieben, dass die Krim bezahlt wird mit dem Rentenfonds. Das war einen Tag, einen halben Tag auf der Website und einmal im Blatt und wurde dann massiv beschossen und dementiert von allem, was die andere Seite aufzubieten hatte. Und die Zeitung hat das nie wieder geschrieben. Das ist natürlich ein Thema. Manche Leute sagen das auch unter der Hand. Jetzt müssen wir auch noch diesen ukrainischen Osten mit durchziehen vielleicht oder so, nicht? Aber dem Thema wird in den Medien kein Raum gegeben. Zumindest nicht in den Mainstream-Medien, in den staatlichen Medien. Und es ist vielleicht auch vielen Russen erstmal nicht so wichtig, weil sie sind ja wieder wer.
Das ist im Moment, spielt innenpolitisch die größere Rolle. Das heißt aber, wenn wir jetzt seitens des Westens oder aus dem Westen Drohungen kommen, dass möglicherweise härtere wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland initiiert werden sollten, müssen, verfängt das eigentlich in Russland, in der russischen Gesellschaft überhaupt nicht, weil es da entweder nicht ankommt oder keine Rolle spielt?
Ich glaube, es wird auf die russische Elite ankommen, also auf jene, die diese Sanktionen wirklich treffen. Die treffen irgendwann auch das breite Volk, aber wenn Kreditkarten gesperrt werden, die überhaupt nur ein Bruchteil der russischen Bevölkerung besitzt, oder Auslandsreisen nicht mehr möglich gemacht werden oder auch nur die Anlage im Land nicht mehr sicher ist und man sein Geld rausbringen muss, was ja viele schon tun, dann werden die Sanktionen doch eine Rolle spielen. Und es ist meines Erachtens liegt der Schlüssel im Moment bei jener sehr kleinen, ich nenne das jetzt Elite. Elite ist ein widersprüchlicher Begriff, aber der, sagen wir, der finanziellen Elite des Landes, der aus dem Umkreis von Putin kommenden, auch aus dem weiteren Umkreis kommenden, die werden die Entscheidenden sein. Wenn die merken, dass der jetzige Kurs ihren Interessen konträr zuwidergeht, dann wird sich etwas ändern.
Könnte man das am besten machen?
Ähnlich wie es jetzt schon geht, auch wenn diese Sanktionen verlacht werden, auch wenn die russischen Menschen, die da belegt worden sind, mit Ausreiseverboten lachen und sagen, das ist für mich eine Ehre, das heißt, ich habe alles richtig gemacht. Sie haben doch alle ihre Kinder im Ausland studieren und sie haben doch alle Immobilienbesitz im Ausland und sie haben ihre Konten dort möglicherweise weggeschafft aus dem eher gefährlichen Amerika ins vielleicht sichere Überseegebiet. Auch da gibt es ganze Länder, die sich darauf spezialisiert haben, die russischen Konten anzunehmen. Und dennoch ist es für sie schwieriger, Transaktionen zu machen, ihre Kinder im Ausland zu besuchen. Das wird vielleicht kurzfristig nicht so schnell zu merken sein, aber in ein paar Monaten denke ich sicherlich schon. Und ich glaube, der Weg ist genau der richtige, dass man versucht, die Leute im Umkreis zu treffen und alle jene, die bislang profitiert haben von der Art und Weise, wie in Russland Politik gemacht wird.
Also diese momentane Strategie der gezielten Nadelstiche, Einreiseverbote, Kontensperrung für bestimmte Leute, das leuchtet Ihnen schon ein?
Das leuchtet mir ein, ja.
Diese Woche hat es Bilder gegeben, in Deutschland sehr umstrittene Bilder. Ex-Kanzler Schröder hat in, ich glaube, St. Petersburg seinen 70. Geburtstag gefeiert, unter anderem mit Putin. Da gab es eine Umarmung von beiden Männern. Darüber wird viel diskutiert hier. Ist sowas in Russland eigentlich ein Thema?
Ja, aber mit einem anderen Vorzeichen natürlich.
Das glaube ich, nachdem, was Sie geschildert
haben. Ein Beweis dafür, dass Putin viele Freunde hat. Und ich glaube übrigens, dass das Foto lanciert wurde, dass das vielleicht der Altbundeskanzler gar nicht so gewollt hat, dass dieses Foto auftaucht. Aber die Russen wissen da, was sie tun.
Also das ist natürlich im Grunde genommen, kann man dieses Foto ja so interpretieren, wenn man will. Ja, Putin ist nicht mit dem ganzen Westen zerstritten, sondern es gibt wichtige Leute wie Ex-Kanzler Gerhard Schröder, die weiter zu ihm halten.
Genau.
Das wäre das Interesse, wenn man so ein Bild lanciert. Ja?
Genau, das Feindbild ist Obama. Noch ist Merkel nicht das Feindbild. Es beginnt so langsam, aber das Feindbild ist Obama. Und man versucht ansonsten munter, die EU zu entzweien und versucht auch im eigenen Volk darzustellen, dass die EU ja eigentlich ein zahnloser Tiger ist, Klammer auf, zum Teil ist es ja auch, aber auch also man pickt sich die Freunde raus, die Italiener, die Österreicher, mit denen man jetzt ein Energiegeschäft gemacht hat und punktet damit sehr gezielt.
Mhm. Also so sehr man mit Gefühlen und Emotionen, verletztem Stolz innenpolitisch arbeitet oder so sehr Putin nach innen damit arbeitet, Sie sagen, dazu kommt auf der anderen Seite eine ziemlich durchdachte, kühl kalkulierte Strategie.
Ja, sicherlich. Und ich glaube auch übrigens, dass die, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon darüber reden wollen, aber das Meinungsbild im Westen, in Europa, auch vor allem in Deutschland, auch zum Teil gezielt wenn nicht gesteuert, dann doch geprägt wird aus russischer Seite. Man setzt da ganz gezielt Informationen und man setzt auch Menschen ein, die diese Informationen verbreiten.
Beispiel?
Jetzt wage ich mich auf sehr, sehr unsicheres Terrain. Es gibt in den sozialen Netzwerken eine ganze Reihe von Leuten, die ganz klar, das ist eindeutig, ich glaube, fast nachzuweisen, Beiträge schreiben oder kommentieren im Auftrag irgendeiner PR-Agentur, die für den Kreml arbeitet. Das ist relativ klar nachzuweisen, weil die sich zum Teil wie mit Copy und Paste textidentisch gleichen, weil unter bestimmten Nicknames die exakt selben Texte als Antworten auf bestimmte Artikel geschickt werden. Ich merke das an dem, was ich an Reaktionen bekomme. Ich bin recht aktiv bei Twitter und kriege dann also wirklich manchmal bis zu 100 solcher Tweets am Tag von Leuten, die ganz eindeutig irgendwelche Fake-Figuren sind mit einer Fake-Identität, die da beauftragt sind, jetzt mich an diesem Tag anzugreifen. Also das ist sehr, sehr, bei anderen Kollegen ist es noch viel stärker. Die jetzt stärker in der Berichterstattung sind, die spüren das auch sehr, sehr deutlich. Also das ist eindeutig gesteuert und ist nicht eine spontane Reaktion des Volkes. Das sieht man an der Wortwahl, das sieht man an der Kampagnenartigkeit, mit der das auftaucht und das finde ich sehr bedenklich. Aber das ist eins der offenbar sehr gut funktionierenden Mittel.
Beeindruckt das Sie, wenn Sie so auch in Ihrer Berichterstattung als Journalistin, wenn das ja auch dann so massiv auch gegen Sie und Ihre Berichterstattung geht, ist es leicht, sich davon frei zu halten?
Natürlich nicht. Wenn da jemand schreibt, wir wissen, wo du wohnst.
Oh, das ist schon deutlich.
Ja. Ja. Das ist dann, ich nehme das nicht so richtig ernst, weil ich weiß, dass das eben genau die Versuche sind, einzuschüchtern. Aber es ist schon nicht sehr angenehm, wenn man das dann so massiv liest.
Das geht schon in Richtung Drohung.
Klar.
Nicht nur Kritik an der Arbeit, sondern das geht in Richtung Drohung.
Ja, das geht auch in Richtung Drohung.
Wagen Sie eine Prognose? Ukraine-Krise, Sie sagen, wir stecken schon in sowas drin wie ein kalter Krieg. So ein Ausblick für die nächsten 6 Monate aus Ihrer Sicht?
Ganz schwer zu sagen. Ich glaube, dass die, also 6 Monate viel zu weit. Wenn wir bis zu den Präsidentschaftswahlen gucken, die ja am 25. Mai stattfinden sollen, ich habe große Zweifel, dass die stattfinden.
In der Ukraine?
Ja. Ich habe große Zweifel, dass die stattfinden, Parlamentswahlen, Präsidentschaftswahlen. Ich habe große Zweifel, dass das ganze Land wählen wird und ungehindert wählen wird. Es soll ja am 11. Mai dann ein Referendum im Osten der Ukraine vorher schon geben. Auch da habe ich große Zweifel, dass das ein freies Referendum sein wird. Also ich glaube, dass die Ukraine in ihrer staatlichen Einheit, wie sie jetzt im Moment existiert, nicht zu halten ist. Das ist tragisch und das ist ein Präzedenzfall, der alles auf den Kopf stellt, was wir hier in den letzten Jahrzehnten politisch erreicht haben. Ich sehe auch, dass wir machtlos sind mit unserem westlichen System, welches ja eigentlich harte Politik, zumindest das europäische und Gewalteinsatz eigentlich nicht vorsieht, sondern nur als letztes Mittel. Man versucht uns offenbar so weit zu provozieren, bis wir vor der Frage stehen, reagieren wir militärisch oder nicht. Wir können und werden nicht militärisch reagieren. Aber genau das ist dann auch unsere Schwäche. Das soll nicht heißen, dass wir es tun sollen, um Gottes Willen.
Ja,
aber
ja, ja.
Die Russen, die sich an keine Regeln mehr halten, stellen uns mit unserem System bloß. Denn wir sind nicht in der Lage zu reagieren, weil wir einfach für einen solchen Gegner gar nicht mehr aufgestellt sind. Wir hatten den in der Geschichtsschublade vergessen in Europa. Also abgelegt und gedacht, es wird nie wieder kommen, dass jemand so dreist sich gegen alle Regeln verhält und das tut, was Moskau im Moment tut.
Klingt nicht beruhigend, Frau Ruck.
Ist es auch sicherlich nicht, denke ich auch.
Das war HR Info, das Interview mit der langjährigen Russland-Korrespondentin Ina Ruck. Weitere Informationen und das Interview als Podcast auf hrinforadio.de.